Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Die MotoGP-Saison geht in ihre Zielgerade. Gerade mal 3 Rennen sind es noch, die die Fahrer vom Saisonende trennen. Und um die WM-Krone wird es jetzt richtig, richtig spannend. Aber haben sich das nicht alle so gewünscht? Natürlich haben sich das alle so gewünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer mache ich das mit Experten und Expertinnen. Heute von motorsporttotal.com, Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Und unsere meinsportpodcast.de MotoGP-Expertin Alina Stahn. Hallo Alina.
Hi.
Gerald, gestern 200.000 Zuschauer an der Strecke, beziehungsweise am Wochenende 200.000 Zuschauer an der Strecke. Es waren 3 spektakuläre Rennen, auch wenn der Regen zwischendurch da durchaus eine Rolle mitgespielt hat. Aber war das gestern das beste Zeichen für die MotoGP dann mal wieder?
Ja, absolut, weil Thailand waren wir jetzt auch 3 Jahre nicht und die Fans waren voller Stimmung auf den Tribünen. War richtig cool. In der Moto 2 hatten sie ja mit Somkiat Chantra einen absoluten Topstar, der in Thailand wirklich schon wie ein Rockstar gefeiert wird. Also ziemlich cool, dass wir in diesen Gegenden der Welt halt auch so eine Begeisterung für die Motorrad-WM haben. Das Wetter hat natürlich auch eine riesengroße Rolle gespielt und Moto 2 abgebrochen, war irre, was da wieder die Bedingungen waren. Moto 3 auch extrem spannendes Rennen. Sergio Garcia ist aus dem WM-Rennen wirklich jetzt mal draußen. Und MotoGP komplett spannend, mit KTM wieder einmal ein Überraschungssieger, nachdem es ja für sie in den vergangenen Wochen teilweise ein bisschen schwieriger war. WM absolut spannend, Quattro ein Tag zum Vergessen, also da gibt es einige Themen, über die wir heute sprechen können.
Da gibt es wirklich einige Themen, über die wir sprechen müssen und Alina fasst uns das Rennen zusammen. Es ist mit einer Stunde Verspätung gestern losgegangen, Alina.
Miguel Oliveira hat sich seinen 2. Saisonsieg im thailändischen Regen geholt. Das Ducati-Duo Jack Miller und Francesco Bagnaia komplimentiert das Podium. Fabio Quartararo kommt ohne Punkte ins Ziel. Das Rennen startet natürlich eine Stunde später, weil es am Regnen war. Die Strecke war super nass und teilweise stand wirklich das Wasser in den Geraden. Die Fahrer hatten zwar mehrere Chancen auf eine Besichtigungsrunde, als sich die Box öffnete, aber auch dann entstand noch ganz viel Diskussion, ob man jetzt wirklich fährt oder nicht. Als die dann endlich gestartet sind, hat Marco Bezzecchi von der Pole sich auch erstmal als erstes in die Kurve 1 gelehnt, mit Jorge Martin zusammen. Die beiden berührten sich dann aber, mussten etwas weit gehen. Bezzecchi ordnete sich nicht ordnungsgemäß wieder ein und verschoffte sich deshalb einen kleinen Vorteil und musste dann seinen Platz 1 wieder an Jack Miller abgeben. Fabio Quartararo verlor beim Start, obwohl er aus der 2. Reihe startete, super viele Plätze und kämpfte nachher um Platz 17. Auf Aleix Espargaro kam auch eine Strafe zu, weil er Jack Miller von der Strecke drängte und musste dann einmal durch den Long Lap. In Runde 4 führt Jack Miller vor Marco Bezzecchi und Bagnaia. Die schnellste Runde kam aber auch da schon von Oliveira, der sich mittlerweile in Runde 8 auf Platz 2 vorgekämpft hatte und ging dann auch am Ende der Runde in Kurve 11 an Jack Miller vorbei, der konterte aber erstmal. Die beiden lieferten sich dann ein spektakuläres Duell um den Sieg, doch irgendwann setzte sich Miguel Oliveira durch. Und die beiden bauten einen 2-sekündigen Vorsprung auf Bagnaia und Marquez auf. Ab Runde 14 führte eben Oliveira das Feld an und Miller versuchte dran zu bleiben. Bagnaia, Marquez und Zarco kämpften dabei um Platz 3. Marquez fand aber keinen Weg an Bagnaia vorbei und musste sich dann gegen Zarco behaupten. Oliveira gewann vor Jack Miller und Francesco Bagnaia. Marquez verlor den 4. Platz noch an Zarco und wurde 5. Aleix Espargaro wurde nur 11. Der Poleman Marco Bezzecchi wurde nur 16. Und Quartararo fiel komplett aus den Punkten und kam auf Rang 17 ins Ziel. Dadurch hat Quartararo nur noch 2 WM-Punkte Vorsprung auf Bagnaia.
Da hast du extrem viele Geschichten jetzt schon angesprochen. Und ich finde ja auch, dass wir gestern so viele Geschichten wie noch nie in dieser MotoGP-Saison hatten. Gerald, als erstes müssen wir über das Wetter sprechen. Mit einer Stunde Verspätung, Alina hat es auch noch mal gerade gesagt, ist das Rennen gestartet worden. Und trotzdem gab es Ärger hinten rein. Und vor allen Dingen Aleix Espargaró hatte sich beschwert darüber, dass vor allen Dingen im Mittelfeld die Fahrer zwischendurch überhaupt keine Sicht hatten. Aber es wurde nicht energisch genug interveniert.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Also wir haben ja gesehen in der Startaufstellung, wie vor allem Aleix Espargaró zu den diversen Fahrern gegangen ist und nach ihrer Meinung gefragt hat von den Bedingungen. Und interessant war, dass er da nachher erzählt hat, dass er zu Fabio Quattro gegangen ist und gefragt hat, naja, was meinst du? Und er so, naja, dort an den und den Stellen ist halt keine Sicht. Und er so, ja, aber dann darfst du nicht auf deinem Motorrad sitzen, sondern du musst es den Verantwortlichen mitteilen. Also vor allem den Sicherheitsberatern Loris Capirossi und Franco Uncini, die beide eben als Ex-Rennfahrer extrem viel Erfahrung haben, aber eben selber nur aus dem Safety Car die Strecke sich angesehen haben in diesen Besichtigungsrunden davor. Und Espargaró meinte, die Fahrer hätten eigentlich vehementer darauf bestehen sollen, dass man noch ein bisschen zuwartet. Ja, ob 5 Minuten noch warten oder vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde länger warten, weil dann wäre die Sicht vor allem auf der Geraden Richtung Kurve 3 und dann auch zu Kurve 4, da ist am meisten Wasser gestanden, es sind auch so kleine Rinnsale über die Strecke geflossen, laut den Fahrern. Also seiner Meinung nach hätten die Fahrer eben mehr darauf beharren sollen, dass man noch ein bisschen zuwartet. Wenn wir uns das anschauen, eben das Rennen wurde jetzt eine Stunde später gestartet, als der ursprüngliche Starttermin war, also kurz vor 16 Uhr, und der Sonnenuntergang wäre um 18 Uhr gewesen. Das heißt, man hätte da noch einen Puffer gehabt und hätte spätestens um, sagen wir mal, 16:45 oder so, 17 Uhr starten können. Also vielleicht hätte man da noch ein paar Minuten warten können, weil es haben dann einige Fahrer gesagt, die vor allem dann ab Platz 10 und noch weiter hinten waren, dass sie in den ersten Runden überhaupt nichts gesehen haben. Vor allem eben in diesem ersten Sektor, dass sie teilweise auf der Geraden das Gas zugedreht haben, nur im vierten Gang gefahren sind, weil man auch das Regenlicht vom Vordermann überhaupt nicht gesehen hat. Und das ist dann natürlich katastrophal. Ich meine, da muss nur vorne einer ausrutschen, stürzen, du siehst den nicht und du kommst dann mit einem riesen Tempo her. Also sehr gefährlich, hat Crutchlow gesagt, very, very dangerous. Ja, es ist zum Glück gut ausgegangen alles, aber da waren einige Fahrer nach dem Rennen wirklich nicht glücklich, vor allem im hinteren Teil des Feldes, dass die vorderen Fahrer, die in den ersten zwei Startreihen so stehen, sich jetzt nicht so vehement dafür ausgesprochen haben, ist vielleicht auch klar, weil die haben natürlich die beste Sicht im Vergleich zu den Fahrern hinten, weil da die Gischt nicht so aufgewirbelt wurde. Also ich glaube, da wird spätestens beim kommenden Rennwochenende in der Sicherheitskommission nochmal ein bisschen drüber diskutiert werden, weil dann im Nachhinein nicht alle Fahrer glücklich waren. Und man hätte vielleicht ein bisschen warten können noch. Auf der anderen Seite, wir haben oft die Diskussionen, die Formel 1 fährt oft im Regen nicht und wartet so lange zu, dass es eigentlich eh schon fast trocken ist. Ja, jetzt haben wir gesehen, die MotoGP-Fahrer fahren doch im Regen. Ja, ist eine Auslegungssache. Ja, aber ich glaube, da werden die Fahrer untereinander sicher noch einmal drüber diskutieren und uns sagen, was man vielleicht für die Zukunft in so einer Situation vielleicht besser machen könnte, weil wir wissen, gefährlich ist es halt im Regen halt trotzdem nochmal zusätzlich, wenn so viel Wasser steht und so eine Gischt ist und die Fahrer nichts sehen können.
Aber hätte nicht gerade Quartararo da gestern vehementer draufdringen müssen, dass das Rennen noch so ein bisschen zu verschieben, weil er ist am Ende 17. geworden und ist der ganz, ganz große Verlierer dieses Wochenendes?
Ja, er ist natürlich ein Verlierer des Wochenendes, aber das hat sicher andere Gründe, die hier zusammengekommen sind. Wir können uns erinnern, in Indonesien im Frühling, im Regen, ist er ja vorne mitgefahren und ist Zweiter gewesen. Und damals hat man gedacht, okay, vielleicht ist die Yamaha-Regenschwäche, die wir in den vergangenen 2-3 Jahren gesehen haben, jetzt ausgemerzt. Aber damals, wenn du dich erinnern kannst, haben wir gesagt, dass Indonesien im Regen sehr speziell war, weil einerseits war es dort sehr warm, eigentlich sehr hohe Temperaturen generell. Und zweitens hat der Asphalt im Regen erstaunlich viel Grip geboten. Also da waren die Bedingungen einfach außergewöhnlich. Und hier hat Quartararo dann nach dem Rennen eigentlich nichts gesagt. Er ist abgehaut. Da hat sogar Massimo Meregali gesagt, okay, nach dem Rennen im Fernsehinterview, ja, wir haben mit ihm auch noch nicht gesprochen. Also der war ziemlich stinkesauer. Und Cale Crutchlow hat eigentlich erklärt, was da die Sache ist, und Morbidelli hat ihn auch bestätigt. Die haben extrem hohen Reifendruck im Vorderrad gehabt. Ja. Crutchlow sagte, das hatte er eigentlich ab der Aufwärmrunde, und das Motorrad war einfach unfahrbar, du konntest nicht bremsen, du konntest nicht einlenken, das Motorrad hat untersteuert, und um das zu kompensieren, hat er halt extrem mit dem Hinterreifen arbeiten müssen, mit dem Gas arbeiten müssen, um das Motorrad um die Kurve zu kriegen. Dadurch ist der Hinterreifen komplett verschlissen worden, die Lauffläche. Er war ja die ganze Zeit ungefähr um ein Quartararo herum und er hat gesagt, ich habe gesehen, Quartararo hat exakt das gleiche Gefühl, exakt die gleichen Probleme wie ich. in der Pressemitteilung von Yamaha wurde Quartararo zitiert damit, dass sie halt wenig Zeit hatten, sich auf das Regenrennen vorzubereiten. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, es ist für alle gleich. Also es ist, alle anderen Teams waren in der komplett gleichen Situation. Und es ist für die Teams halt extrem schwierig, auch für ein Regenrennen den richtigen Reifendruck einzustellen. Und offenbar haben da die Mechaniker das nicht optimal hinbekommen. Aber das ist einfach extrem schwer, weil du einfach abschätzen musst, wie hoch ist jetzt die Temperatur? Wie viel Wasser steht jetzt auf der Strecke? Wird das abtrocknen im Laufe des Rennens? Ja, weil wenn es jetzt normalerweise stellst du, wenn es komplett nass ist, den Reifendruck relativ hoch ein, auch damit die Spurrillen quasi, die Rillen in den Reifen auseinandergedrückt werden vom Reifen und damit gut Wasser verdrängen können. Wenn es aber den Anschein hat, dass es dann im Laufe des Rennens trockener wird, stellen wir den Reifendruck ein bisschen niedriger ein. Und wenn es dann trockener wird, wird der Reifen heißer und der Druck steigt automatisch, ja. Also das ist für die Mechaniker extrem schwer abzuschätzen, was machen wir jetzt, ja. Und von außen hat es irgendwie den Anschein, dass sie sich da ein bisschen vertan haben. Wie gesagt, Fabio Quartararo hat sich dazu noch nicht geäußert. Das bin ich gespannt, was er spätestens in 2 Wochen am Medientag in Australien erzählen wird, ja. Mhm.
Alina, du hast es eben schon gesagt, Fabio Quartararo hat noch 2 Punkte Vorsprung vor Francesco Bagnaia. Wir sprechen jetzt gleich nochmal über das ganze Rennen. Aber nach diesem Rennen und nach den letzten Rennen, die du gesehen hast, dann auch von Fabio Quartararo, siehst du noch Chancen darauf, dass er seinen Titel verteidigen kann? Er hat immer noch 2 Punkte Vorsprung, er ist immer noch Erster. Wie empfindest du denn so ein bisschen dann auch den Stand 3 Rennen vor Schluss, was Fabio Quartararo angeht?
Ich sehe ein bisschen seine WM-Chancen schwinden. Einfach, klar, 2 Punkte Vorsprung sind 2 Punkte Vorsprung. Aber alleine, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Pecco wird nicht ums Podium, wird jedes Mal 5. oder 6. Und Quartararo wird jedes Mal 8. Dann ist es ja nächstes Rennen schon vorbei, dann ist der Vorsprung weg. Und Quartararo ist jetzt in der Situation, dass er auf jeden Fall eigentlich jetzt vor Bagnaia ins Ziel kommen muss, damit er die Chance hat, diesen Titel zu sichern. Sobald Bagnaia vor ihm ist, ist es ein Problem. Vor allem, wenn jetzt, nehmen wir an, die beiden kämpfen ums Podium. So, dann haben wir da einen Unterschied von 4-5 Punkten. Da bringt Quartararo seinen eigenen Vorsprung von 2 Punkten nichts mehr. Also ich denke, er wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr schlechte Nächte haben. Er wird sehr, sehr schlecht schlafen. Die Frage ist halt auch eben, haben wir jetzt nochmal Regen? Das kann natürlich in Phillip Island und in Sepang auch nochmal passieren, dass es nochmal regnet. Und dann ist halt auch die Frage, haben wir die Chance, dass die in Regen auch im Training fahren und dass die dann irgendwie noch Daten sammeln können und dann vielleicht etwas besser ins Rennen starten? Oder ist Yamaha dann einfach absolut aufgeschmissen? Also ich glaube, damit Quartararo jetzt wirklich den Titel noch holen kann, braucht er eine Menge Glück, weil auch so, wenn man sich so die Meinungen anhört von den anderen im Fahrerlager, Marquez hat ja auch gesagt, er würde auf die Ducati setzen, einfach weil das Bike am besten abgestimmt ist. Man kann ja auch sehen, dass die Ducati auch im Regen konkurrenzfähig ist.
Gerald, wie siehst du im Moment die Chancen von Fabio Quartararo? Weil so ein bisschen hat man das Gefühl, ja, er ist noch 2 Punkte Vorsprung, aber es wird über ihn diskutiert, als habe er gar keine Chance mehr auf den WM-Titel.
Naja, er steht natürlich schon seit einigen Wochen mit dem Rücken zur Wand, weil die Ducatis sind einfach in der Mannschaftsstärke so gut. Die Aprilias mischen mit, dann hast du immer wieder auch mal eine KTM vorne dabei. Marquez ist jetzt vorne wieder dabei, ja, also Motegi war er gut. Hier war ein solides Rennen, das sind auch Punkte, die er ein Quartararo wegnimmt zum Beispiel. Ja, also Fabio kann halt momentan halt sehr schwer eigene Akzente setzen. Das haben wir jetzt schon in den vergangenen Ausgaben diskutiert. Und es ist einfach schwierig, also in der Defensive, weil er einfach nicht von sich aus mit seinem Material irgendwie was machen kann, ja. Ich meine, hier Startplatz in der zweiten Startreihe war gut, war eine super Ausgangsposition, weil er ist da richtig in die Ducati-Phalanx reingefahren. Und ich glaube, dass er im Trockenen durchaus hier um Platz 3-4 mitfahren hätte können. Vielleicht sogar mit Bagnaia ein Duell ausfechten hätte können. Aber wie gesagt, Regen hat die Karten neu gemischt, das hat nicht funktioniert. Phillip Island, rein theoretisch ist das eine Strecke, wo er wirklich alles geben muss, um versuchen muss zu gewinnen. Ich glaube, dass die Strecke liegt der Yamaha. Aber wie Alina gesagt hat, das Wetter ist ein Riesenfragezeichen. Wir haben auf Phillip Island schon gesehen, 4 Jahreszeiten an einem Tag. Also keine Ahnung, da kann alles passieren, ja. das ist einfach diese unbekannte Wetterkarte, die wir eh schon vor den Überseerennen angesprochen haben, dass das passieren kann. Wir haben in Motegi das Qualifying verringert gehabt, jetzt ein Regenrennen. Und natürlich Australien und Sepang kann auch das Wetter verrückt sein. Und dann im November Valencia, da kann es auch schon schlechtes Wetter sein. Also das ist die große Unbekannte. Aber du weißt natürlich bei dieser großen Unbekannte nicht, was dann effektiv passiert, weil das kann dann auch plötzlich ein Regenrennen sein und Quartararo ist in den Top 5 dabei und die Ducatis fliegen ab. Ja? Und dann schaut die WM-Situation schon wieder ganz anders aus. Also das ist momentan wirklich Kaffeesatz lesen. Wir haben keine Ahnung, was sich wirklich entwickeln wird. Aber rein von der Papierform her schwinden seine Chancen zur Titelverteidigung natürlich schon von Woche zu Woche.
Fabio Quartararo auf Platz 17 am Ende und der große Geschlagene und dann auch der Hauptakteur zahlreicher Rubriken beim motorsporttotal.com, unter anderem wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, die Kolumne ist von Gerald dann auch geschrieben worden. Also Fabio Quartararo gehörte zu den großen Geschlagenen gestern an diesem Rennen in Buriram. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über aber den großen Gewinner sprechen und vielleicht, naja, ist er der beste Regenfahrer, den wir im Moment dort haben in der MotoGP. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Wir haben schon eine ganze Menge über Regen gesprochen, wir haben eine ganze Menge über Setups gesprochen etc. und über den großen Verlierer Fabio Quartararo. Aber Gerald, wir müssen über den großen Gewinner sprechen und das ist Miguel Oliveira. Und das war eine mehr als beeindruckende Leistung gestern von Oliveira, der am Ende mit 0,7 Sekunden vor Jack Miller gewinnt. Er hatte sich ab der 8. Runde oder ab der 6., 7. Runde mit Miller zusammen abgesetzt und dann irgendwann konnte er Jack Miller überholen, obwohl der anscheinend technische Vorteile hatte, gerade auf der Geraden, wo er immer wieder Oliveira wegfahren konnte. Aber war das gestern so ein bisschen das perfekte Rennen von Miguel Oliveira?
Ja, absolut. Großartiges Rennen von Miguel Oliveira. Wir erinnern uns zurück im Frühling in Indonesien, wo es geregnet hat, hat er sich auch am Anfang des Rennens mit Miller duelliert und ist dann weggezogen und hat das Rennen gewonnen. Jetzt das zweite Regenrennen der Saison, wieder ein Sieg, ein souveräner Sieg, auch wenn Miller jetzt diesmal ziemlich knapp am Ende noch dran war, aber Oliveira, ich habe da jetzt nicht wirklich irgendwelche groben Fehler von ihm gesehen, also der ist wirklich ein super kontrolliertes Rennen gefahren und du hast das in den Raum geworfen, ist er momentan der beste Regenfahrer. Ich glaube schon, dass es da auch andere Leute gibt, die im Regen sehr cool sind, also ein Miller auf jeden Fall zählt da auf jeden Fall dazu, aber auch ein Brad Binder, der ist da im Mittelfeld Scharmützel halt hängen geblieben in diesem Rennen. Aber wenn wir uns Miguel Oliveira ansehen, er ist ein sehr sensibler, sehr nachdenklicher und sehr feinfühliger Typ als Mensch, als Charakter. Und das ist aber auch auf der Rennstrecke. Und ich kann mich erinnern, nach dem Indonesien-Sieg hat der Motorsportchef Piet Beirer gesagt, dass der Miguel so ein extrem feinfühliger Fahrer ist und Sie als KTM unter normalen trockenen Umständen, müssen halt wirklich schauen, dass sie für ihn das Motorrad absolut auf den Punkt perfekt hinbekommen, weil dann fährt er in seiner eigenen Liga. Und das haben wir immer wieder mal gesehen im Trockenen, aber insgesamt halt leider auch zu wenig, was sicher auch KTM ist momentan nicht das beste Motorrad. Aber wenn da alles passt, dann ist er so ein feinfühliger Fahrer, dass es dann einfach klappt und er einfach super, super stark ist. Und im Regen ist das natürlich eine extreme Stärke, wenn du so ein extrem feinfühliger Fahrer bist. Und also das, was Oliveira manchmal im Trockenen, wenn das Motorrad nicht ganz passt, eine Schwäche ist, ist hier im Regen eine Stärke. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, was ihn im Regen einfach auszeichnet und warum er in Indonesien und jetzt hier in Thailand im Regen gewonnen hat.
Gestern habe ich auf Servus TV das Rennen verfolgt und dort hat Stefan Bradl als Experte war mit dabei und er sagte dann, er schwärmte dann zwischendurch von dieser gefühlvollen Fahrt von Miguel Oliveira und er sagte das jetzt, guckt euch das bei Jack Miller an, wie er in die Kurven geht und guckt euch das bei Miguel Oliveira an, wie er in die Kurven geht. Ja, Jack Miller ist auf der Geraden der bessere Fahrer, beziehungsweise hat dann auch die bessere Maschine, aber in den Kurven macht Miguel Oliveira niemand etwas vor, hatte er gestern gesagt. Also Stefan Bradl war voll des Lobes über Oliveira und er unterstützte das, was du eben gesagt hast dann auch, dieses gefühlvolle Fahren, das ist ja im Regen dann vielleicht dann auch eher das Nützliche.
Ja, das stimmt. Man darf jetzt nicht sagen, dass Miller hier schlecht gefahren ist, weil nee. Es war immer noch ein super Rennen von ihm im Nassen. Miller ist da sicher ein bisschen der aggressivere Fahrer, wenn du beide vergleichst. Und wenn wir uns Miller generell ansehen, er ist ja oft jemand, wenn es nass ist und die Strecke trocknet, ist er meistens einer der Ersten, die Slicks nimmt oder umgekehrt auch, ja, einer der Ersten, der Regenreifen nimmt. Und das hat den Hintergrund, dass er einfach jemand ist, der dann rausfährt und sofort die Aggressivität hat, um die Reifen und die Bremsen sofort auf Temperatur zu bringen. Ja. Da hat zum Beispiel auch ein Pecco Bagnaia auch noch, wie sie bei Pramac-Teamkollegen gesagt, das ist eine Schwäche von ihm, das muss er sich von Miller anschauen, weil er ist dann oft, also Bagnaia ist dann oft in der ersten Runde zu vorsichtig und dann dauert es zu lange, bis er die Reifen und die Bremsen auf Temperatur bekommt. Und er hat sich das von Miller natürlich über die Zeit abgeschaut, aber das ist eine Stärke, diese Aggressivität, dass er eben einfach die Reifen sofort auf Temperatur bringt. Und dann bist du natürlich schnell, ne? wenn du die Regenreifen schnell im optimalen Temperaturfenster hast auf so einer glitschigen Oberfläche, dann bist du halt gut, dann hast du einfach mehr Grip und zeichnet dich aus und dann bist du schnell. Und ich glaube, da hat der Stefan das gut beschrieben und man hat es auch gut sehen können, den Unterschied zwischen diesen beiden Charakteren, aber im Endeffekt waren beide schnell, ja, Oliveira war halt das Dicken bisschen halt noch besser und hat sich den Sieg geholt.
Miguel Oliveira jetzt auf Platz 8 in der Gesamtwertung, 131 Punkte. Gerald, erwartest du da von KTM dann noch einen Sprung, dass er nächstes Jahr ja vielleicht dann auch um vordere Positionen dann noch weiter mitfahren kann, gerade im Gesamtstand? Oder ist das dann eher etwas, was wir erwarten müssen, dass er auf 2, 3 Strecken wirklich gut ist, dass er in bestimmten Situationen dann auch gut ist, wie dem Regen, aber dass er vielleicht noch kein WM-Fahrer ist, was dann auch auf die Maschine zurückzuführen ist?
Ja, du hast vergessen, dass er nächstes Jahr für RNF Aprilia fährt und Jack Miller seinen Platz bei KTM nimmt.
Entschuldigung, ja.
Und deswegen fand ich es ja auch so cool, dass genau die zwei Fahrer, wo eben die Zukunft von beiden für nächstes Jahr sehr stark zusammenhängt, die ganzen Diskussionen, die wir im Sommer hatten, wenn du dich zurückerinnerst, dass die da miteinander um einen Sieg gekämpft haben und im Parc Fermé sich umarmt haben, geherzt haben, gemeinsam gefeiert haben. Also zwischen denen ist alles cool, da gibt's keine böse Stimmung oder so. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie sich Oliveira mit der Aprilia im nächsten Jahr schlagen wird. Also das wird sehr, sehr, sehr spannend und interessant werden zu sehen. Auf der anderen Seite, ich denke mir nach wie vor, ich meine, KTM wollte ja Oliveira immer halten und wollte ihm den Platz im GasGas-Tech3-Team geben. Das hat er abgelehnt, weil er eben sich gekränkt gefühlt hat, dass er den Platz im Werksteam räumen muss für Miller und hat die Flucht nach vorne angetreten. Ich glaube, dass KTM ihn trotzdem gerne weiterhaben möchte und ich meine, sag niemals nie, ja, ein Pol Espargaro kehrt nach 2 schwierigen Jahren bei Honda jetzt wieder nächstes Jahr zurück in die KTM-Familie. Wer weiß, was in Zukunft passiert, vielleicht kehrt Oliveira auch irgendwann mal wieder zu KTM zurück, weil insgesamt finde ich schon, dass die Kombination einfach passt, weil wenn, was wir vorher gesagt haben, wenn KTM hier beim Motorrad den nächsten Schritt macht, im Trockenen, vor allem auch im Qualifying und für Oliveira das wirklich optimalste Paket hinstellt, dann ist das ein Fahrer, der Rennen gewinnen kann, regelmäßig, ja, und regelmäßig in der Spitze dabei sein kann. Das Talent dazu hat er einfach.
Mhm. Miguel Oliveira auf Platz 1, am Ende Brad Binder auf Platz 10 und Ralf Hernandez konnte auf Platz 15 noch einen Punkt entführen. Remy Gardner ist nicht ins Ziel gekommen. Alina, wie würdest du insgesamt das Wochenende von KTM bewerten?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, KTM hat sich sehr über den Regen bestimmt gefreut, weil an sich war das Wochenende jetzt nicht so stark von ihnen im Trockenen. Also das hat man jetzt auch im Qualifying gesehen. Oliveira ist 11. geworden, Binder ist 12. geworden. Da haben wir ja auch schon bessere Qualifyings gesehen, wobei wir ja wissen, dass Binder jetzt nicht gerade der stärkste im Qualifying ist, sondern dann eher im Rennen alles rausholt. Aber eben, die haben jetzt im Regen das Beste draus gemacht. Und es war schon echt stark dafür gewesen, auch wenn du überlegst mal, Ralf Hernandez mit dem 15. Platz, der hat einen Fabio Quartararo hinter sich gelassen. Der hat einen Marco Bezzecchi, der auf Pole stand, hinter sich gelassen. Das sind schon gute Ergebnisse und die KTM kann halt dann eben ihre Vorteile auch im Regen besonders gut ausspielen. Und deswegen würde ich sagen, alles in einem, ist es ein gelungenes Wochenende jetzt für sie gewesen, also so den zweiten Saisonsieg mitzunehmen. Da freuen sie sich sicherlich drüber.
Miguel Oliveira, wie gesagt, gewinnt dieses Rennen, aber dann müssen wir jetzt dann über Ducati sprechen und müssen wir über Jack Miller sprechen, der auch wie beim letzten Rennen schon wirklich wieder eine famose Leistung gebracht hat und über Francesco Bagnaia, der aufs Treppchen am Ende gekommen ist und nur noch 2 Punkte hinter Fabio Quartararo steht. Gerald, gestern war von Stallorder nichts zu spüren, oder? Jack Miller auf Platz 2, er hätte auch Francesco Bagnaia noch den zweiten Platz überlassen können.
Ja, aber im Endeffekt hatte Miller doch mehr die Chance, vielleicht Oliveira in der Schlussphase doch nochmal abzufangen, weil er hat ja nochmal abreißen lassen, wo er über eine Sekunde weg war und ist dann aber wieder zugefahren. Und es hat ja seit Wochen geheißen von Ducati-Seite, vor allem von Gigi Dallinger, wenn einer der Ducati-Fahrer gewinnen kann, dann soll er versuchen, das Rennen zu gewinnen. Wenn es dann aber um die Plätze, weiß nicht, 3, 4, 5, 6 geht, dann könnte man ja durchaus dem Pecco einen Platz schenken, weil das ist dann jetzt nicht, ob jetzt ein BCG Fünfter oder Sechster wird, ist wurscht, ja, unter Anführungszeichen gesagt, ja. Wenn Bagnaia dafür dann ein, zwei Punkte mehr bekommt. Also zwischen den beiden gab es da keine Stahlorder. Trotzdem haben sie sich vor dem Rennen abgesprochen, weil wir können uns erinnern, am vergangenen Wochenende nach dem Qualifying in Motegi, wo es geregnet hat, da war Bagnaia zwei Sekunden weg, vollkommen verloren, hat gesagt, er versteht das überhaupt nicht, dass er hier kein Gefühl hat. Sie haben dann sicher ein paar Veränderungen vorgenommen und Bagnaia hat gesagt, Miller hat ihm Mut zugesprochen vor dem Rennen. Und ich glaube, das war auch eine ganz coole Taktik, dass Miller quasi das Tempo vorgibt und die Linien vorgibt und Bagnaia eben versucht einfach nachzufahren. Ja, also das war schon dann auch gutes Teamwork, würde ich mal sagen, von außen. Und wenn du dir auf der anderen Seite anschaust, Sarko, der ist in der Schlussphase extrem stark aufgekommen, hat dann aber und war dann hinter Bagnaia und man hatte eigentlich den Eindruck, der könnte schneller fahren. Und er hat ihn aber nicht überholt, sondern eigentlich nach hinten gegen Marquez abgeschirmt. Und Sarko hat nach dem Rennen gesagt, ja, da gab es eine Absprache und er hat Bagnaia absichtlich nicht angegriffen. Also diesbezüglich gab es natürlich dann schon eine Teamorder. Aber wenn du es dir insgesamt betrachtest, eben mit Miller, der Bagnaia Mut zuspricht und ihm da versucht zu unterstützen, Bagnaia am Podest, Sarko noch vor Quattro, ja, ein Bastianini vor Quattro, wenn wir jetzt rein theoretisch sagen, ein Quattro ist wieder auf Platz 8, 9 oder so, also da hat Ducati wieder eine Mannschaftsstärke im Spitzenfeld gehabt, die sie einfach auszeichnet und die Karte spielen sie halt jetzt voll brutal aus.
Ja, und das sollen sie auch. Und am Ende war es dann ja wirklich auch eine beeindruckende Leistung, die Ducati hier gebracht hat. Jack Miller auf Platz 2, Francesco Bagnaia auf Platz 3, Johann Sarko auf Platz 4, der meiner Meinung nach ein wirklich erstaunlich starkes Rennen gemacht hat. So ab drei Viertel des Rennens hat er eine schnelle Runde nach der anderen gefahren. Enea Bastianini auf Platz 6 und Jorge Martin auf Platz 9. Der einzige, der abgefallen ist, das war am Ende Marco Bezzecchi. Lass uns, bevor wir über Jack Miller und Francesco Bagnaia noch ein bisschen weiter sprechen, lass uns gerade noch über Marco Bezzecchi sprechen. Der ist von der Pole gestartet, hatte dann eine Job-One-Position-Strafe bekommen, weil er in der ersten Runde durchgezogen hat, obwohl er weit gegangen ist, bekam dann diese Job-One-Position-Strafe und danach ging gar nichts mehr bei ihm. Was war bei Marco Bezzecchi das Problem?
Ja, du hast es angesprochen beim Start, diese Situation mit Martin, wo die ziemlich weit rausgekommen sind. Ehrlich gesagt hat mich das verwundert, dass sie ihm da diese Job-One-Position gegeben haben, weil das war jetzt nicht absichtlich, dass er da rausgefahren ist und was soll er denn sonst tun? Ich meine, neben der Strecke, diese angemalten Flächen sind halt im Regen extrem rutschig und da ist es halt das Wichtigste, dass er da so sicher wie möglich auf die Strecke zurückkommt und weiterfährt. Also die Strafe hat mich ehrlich gesagt etwas verwundert, aber okay. Sei es drum, witzig war ja, dass zu dem Zeitpunkt Bagnaia Zweiter war, dann hat ihn Miller überholt und damit musste Bezzecchi Miller vorbeilassen, ja, weil der eben der Fahrer direkt dahinter war, was auch ein bisschen kurios ist, aber gut. Und er meinte halt, okay, die Strafe hat ihn dann auch ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, er hat extrem schwer, sich schwer getan, ein Gefühl zu finden im Nassen und er ist dann natürlich ein bisschen, hat dann Positionen verloren und dann ist er in dieser Gischt gewesen, ja, weil auf der einen Seite nach der ersten Runde, er war vorne, hatte freie Sicht, freie Bahn. Das ist natürlich auf der einen Seite schwierig, weil du kommst bei einer Kurve an und bist immer der Erste, der dort ankommt und wenn da auf einmal Wasser steht, bist du der Erste, der wegfliegt, ja. Also es ist auch eine kritische Position im Feld, aber du hast natürlich die besten Sichtverhältnisse und dann ist er halt da ins Mittelfeld zurückgefallen. Schlechte Sicht, er hat kein Gefühl gehabt für sein Motorrad. Da ist es einfach insgesamt rückwärts gegangen. Luca Marini ist gestürzt, sein Teamkollege. Er hat auch gesagt, er hatte nicht das optimale Gefühl fürs Motorrad. Man darf jetzt zwei Punkte nicht vergessen. Erstens, das V46-Team ist neu dieses Jahr in der MotoGP. Die haben jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung, wie sie in kürzester Zeit vielleicht auf so eine Regensituation reagieren müssen. Bezzecchi ist ein Rookie, das gehört zum Lernprozess dazu. Ja, ich glaube, die Pole Position im Trockenen, auch die erste für V46 im Trockenen war am Samstag eine tolle Geschichte, ein Meilenstein. Und im Regen, das glaube ich, gehört zum Lernprozess dazu. Einerseits für einen Rookie, auf der anderen Seite auch fürs Team.
Jack Miller auf Platz 2, Francesco Bagnaia auf Platz 3, Johann Sarko auf Platz 4. Gerald, jetzt noch einmal gerade Zusammenfassung der Ducati. Das war gestern schon so ein bisschen eine kleine Demonstration der Stärke dann auch von der Ducati. Ja, Miguel Oliveira ist ein Fabelrennen gefahren etc. Aber ansonsten hat die Ducati gestern schon gezeigt, wo der Bartel den Most holt.
Ja, es ist momentan das beste Motorrad im Feld. Marc Marquez hat es ja auch gesagt, Aline hat es vorhin angesprochen, dass er beim WM-Rennen auf das Ducati-Motorrad setzen würde, weil es momentan das beste im Feld ist. Das hat er selber so gesagt. Wir kommen jetzt trotzdem nach Phillip Island, eine Strecke, wo Turning extrem wichtig ist, wo Ducati besser geworden ist, auf jeden Fall. Aber sie sagen, das kann noch eine sehr schwierige Strecke für sie werden. Also schauen wir mal. Ja, das ist vielleicht die letzte Strecke im Kalender, die ihnen nicht so passt. Aber danach kommen wieder gute Strecken. Also wie gesagt, Australien, da könnten wir auch dann sitzen und sagen, ui, das war wieder ein ganz schlechtes Wochenende für Ducati. Lassen wir uns einmal überraschen.
Ja, sehr gerne. Und Phillip Island, von mir aus können wir da noch ein bisschen Chaos bekommen auf dieser Strecke. Wie gesagt, es sind nur noch 3 Rennen, 2 Punkte Abstand zwischen Francesco Bagnaia und Fabio Quartararo. Eigentlich ist alles dafür hergerichtet, ein tolles Saisonfinale zu geben. Und mit diesem Zweikampf kriegen wir vielleicht noch einen Dreikampf. Das müssen wir sehen. Maverick Viñales auf der Aprilia mit dem 7. Platz, Aleix Espargaró mit dem 11. Platz. Und wir müssen am Ende sagen, dass auch Aleix Espargaró vielleicht zu den Geschlagenen gehörte am Ende. Aber Alina, war das vielleicht sogar ein Schritt in die richtige Richtung für die Aprilia? War das ein zufriedenstellendes Wochenende? Wie bewertest du das Wochenende der Aprilia?
Also ich würde sagen, mit dem Rennergebnis können die schon zufrieden sein. Die sind sehr schwer ins Wochenende gestartet. So im FP1 sind sie um 16, 17 rumgefahren. Und das hat sich dann über den Samstag ein bisschen gesteigert, aber nicht viel. Aleix Espargaró hat sich im Qualifying dann für Platz 13 qualifiziert und Maverick Viñales ist von der 17 losgefahren. Dementsprechend, das Wochenende war einfach etwas schleppender für Aprilia. Die haben einfach nicht so das i-Tüpfelchen gefunden, um dann doch wieder in den Top 5 zu fahren. Und dann ja natürlich der Regen. Wie alle anderen Teams waren sie natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet oder hatten überhaupt keine Erfahrung auf der Strecke mit dem Regen. Und dafür haben sie es dann halt schon echt gut gemacht, dass sie wirklich also auch Maverick konnte ja echt gut mitfahren. Aleix hatte ja dann das Problem, dass er ja auch einmal durch die Longlap musste und sich ja dann auch wieder auf Platz 14 erst einreihen konnte. Er hatte ja da Brad Binder, also ist ein bisschen mit Brad Binder kollidiert und hat ihn schon sehr rausgedrückt. Also man hat schon gesehen, er hätte eigentlich nochmal wieder zurückziehen können, aber er wollte dann einfach nicht zurückziehen. Da hat bei ihm einfach auch der Ehrgeiz gegriffen. Und Aleix Espargaró hat sich ja, wie wir eben auch schon besprochen haben, sehr darüber aufgeregt, dass sie starten sollten.
Ja.
Und ist ja dann auch mit Marini zusammen zu Quartararo gegangen und war überhaupt nicht der Meinung, dass man starten sollte. Also der ist wahrscheinlich mit einem sehr schlechten Gefühl mit dem Regen ins Rennen gestartet. Und dafür Platz 11 finde ich vollkommen in Ordnung, weil man muss auch wieder bedenken, er ist vor Quartararo. Quartararo hat keine Punkte geholt und er hat Punkte geholt.
Aleix Espargaró auf Platz 11. Irresponsible Riding, so war die Begründung der Renndirektoren, dass er die Long Lap Penalty bekommen hat. Gerald, aus deiner Sicht in Ordnung diese Strafe?
Ja, es ist, ich glaube, es war grenzwertig, ja, weil erstens mal, es war Regen, schlechte Sichtverhältnisse. Da ist es dann auch oft schwierig, den richtigen Bremspunkt zu treffen. Es haben beide den Bremspunkt getroffen. Aleix sagt, dass er das Brad auf der Außenseite die Bremse gelöst hat und dadurch sind die dann zusammengefahren. Effektiv gesehen finde ich, dass Espargaró innen war und ihm die Kurve ohnehin gehört hätte. Also ich weiß nicht, ob die Strafe vielleicht nicht ein bisschen übertrieben war, aber okay, es ist so. Nochmal zurückzukommen auf die Probleme, die Aprilia hatte im Training. In Thailand fährt man ja von Michelin eine Karkasse, einen Hinterreifen, der etwas hitzeresistenter ist. Das ist ein Reifen, mit dem wird nur in Spielberg und in Buriram gefahren. Und Aprilia hatte da auf dieser Strecke, vor allem in den flüssigeren Kurven, extrem Probleme mit Grip am Kurveneingang. Und dann hat einfach Scheitelpunkt, Kurvenausgang überhaupt nicht mehr gepasst. Wir haben im Training, im trockenen Training extrem oft gesehen, wie sie die Linie verpasst haben, wie oft Vinales dann einfach gerade ausgefahren ist, Kopf geschüttelt hat. Also die haben da überhaupt keinen Grip gefunden. Das war echt auf diesen speziellen Reifen zurückzuführen. Und im Regen wurde natürlich mit den Standard-Regenreifen gefahren. Das heißt, die Probleme, die sie da hatten mit diesen Slicks, mit dieser Reifenkonstruktion, die gab es natürlich im Regen nicht. Das hat ihnen natürlich geholfen. Sie waren halt im Mittelfeld dabei. Und auch Aleix, ja, der hat ja auch nach der Long Lap Penalty wieder Plätze gut gemacht, genauso wie Brad Binder. Waren aber in dieser großen Gruppe, da war auch ein Morbidelli dabei. Laut Aleix ist im Morbidelli in der letzten Runde zweimal in die Karre gefahren und es gab keine Strafe, was er dann nicht ganz verstanden hat, weil er eine bekommen hat. Ja, im Endeffekt, es waren jetzt wieder zwei schwierige Rennen für Aprilia, wenn wir uns erinnern, den Fauxpas mit der Elektronik in Motegi, wo Aleix dann aus der Boxengasse dem Feld hinterhergeheizt ist, jetzt hier Regenrennen, schwieriges Wochenende im Trockenen, Strafe dazu, aber er ist trotzdem nur 20 Punkte hinter Quartararo. Also der war eigentlich recht dann zufrieden mit dem Gesamtbild, weil, wie gesagt, jetzt kommt Phillip Island, das ist eine Strecke, wo ich Aprilia wirklich auf der Rechnung habe, dass die da um den Sieg kämpfen, vielleicht mit beiden Fahrern. In Sepang war Aleix bei den Wintertestfahrten extrem stark, also jetzt kommen wirklich Strecken, wo sie vielleicht wieder Akzente setzen können und Aleix da wirklich in den Titelkampf aktiv wieder eingreifen kann.
Also du sagst, das ist noch kein Zweikampf um die WM-Krone, sondern es kann noch ein Dreikampf sein.
Ja, also ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass das Aprilia, wie gesagt, in Australien um den Sieg mitkämpfen kann und in Sepang vielleicht ums Podium, dass Aleix wieder mal Dritter wird oder so. Auf jeden Fall in Top 5 müsste da unter realistischen trockenen Bedingungen drinnen sein. Also da schätze ich, dass sie wirklich wieder mitmischen können.
Am Ende ist Aprilia hier auf Platz 7 mit Maverick Vinales, der sich immer wohler fühlt auf der Aprilia, so scheint es. Und auf Platz 11 ist Aleix Espargaró gewesen und sie beide sind in die Punkte gekommen. Und wenn man sich die Gesamtwertung anschaut, Aleix Espargaró ist jetzt noch 20 Punkte hinter Fabio Quartararo und noch 18 Punkte hinter Francesco Bagnaia, der allerdings 11 Punkte zwischen sich und Aleix Espargaró an diesem Wochenende gepackt hat. Lasst uns über die Honda sprechen, weil dort hat Marc Marquez mit einem 5. Platz und Alex Marquez mit einem 8. Platz durchaus für gute Ergebnisse gesorgt. Alina, wie bewertest du das Honda-Wochenende? Weil meiner Meinung nach haben die einen überraschend guten Job gemacht. Wie sieht es aus deiner Sicht aus?
Auf jeden Fall. Man sieht jetzt auch, wo Marquez zurück ist, einfach wieder ein Fortschritt bei Honda. Dass sie einfach da wieder besser reinkommen. Und Marquez hat ja auch gesagt zum Rennen, dass er zwar schneller war als Bagnaia, aber man muss schon echt ein ordentliches Stück schneller sein als die Ducati, weil die Ducati super spät bremst. Und er sich deswegen einfach sehr schwer getan hat, da vorbeizugehen. Und dann ja eben auch noch von Zarco geschnappt wurde und Zarco dann der dieser Puffer da war. Aber Marquez klang auch an sich jetzt im Interview nachher sehr zuversichtlich. Er fühlt sich ja auch ein bisschen besser, wird immer fitter von Woche zu Woche. Und die wollen ja in Australien auch neue Teile schon bringen, die auch schon ein bisschen für die Planung für 2023 sind. Also Honda geht da jetzt auf jeden Fall mit super viel Motivation rein. Die wollen auf jeden Fall jetzt die letzten Rennen nutzen, um dann auch echt einen guten Start in die nächste Saison zu haben. Und deswegen denke ich auch, das ist ein klarer Fortschritt für Honda. Auch wenn du siehst, Alex Marquez auf Platz 8. Ein super Ergebnis. Der ist da echt gut gefahren. Und das ist einfach schön zu sehen, dass die Honda jetzt auch wieder zurückkommt, weil die haben ja wirklich echt eine schwere Saison gehabt.
Sie haben bislang tatsächlich eine schwere Saison gehabt und Marc Marquez gestern vielleicht einer der am besten gelaunten Fahrer im Fahrerfeld gewesen mit seinem Platz 5. Aber Gerald Alina hat es gerade schon erwähnt, Alex Marquez ist gestern ein fantastisches Rennen noch gefahren.
Ja, absolut. Also der war ja dann in der Anfangsphase ja gar nicht mal so weit hinter Marc zurück. Also der kommt. Auch alles, was Alina zu Honda gesagt hat, ist stimme ich absolut zu. Seit Marc jetzt wieder zurück ist, ist da wirklich wieder ein Schwung reingekommen. Ich glaube, das spürt man auch in der Honda-Box, wieder Aufbruchsstimmung, dass was geht, weil auch wenn sie jetzt nicht um einen Sieg mitkämpfen, so weit sind sie nicht weg. Ich meine, Marc hatte jetzt 3 Sekunden Rückstand. Das ist schon was ganz was anderes als die 30 Sekunden, die regelmäßig im Pol Espargaró weg war. Und das ist natürlich für die Moral nicht so förderlich, ja, aber jetzt geht wieder was. Und Alex Marquez, wirklich super Rennen. Wir können uns erinnern, es gab 2020 in seiner Rookie-Saison dieses Regenrennen in Le Mans, wo Danilo Petrucci mit der Ducati gewonnen hat und Alex als Rookie mit der Repsol Honda damals eine irre Aufholjagd gezeigt hat und fast das Rennen noch gewonnen hätte und war Zweiter. Also das war echt auch jetzt wieder eine super Vorstellung von ihm im Regen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie er sich im nächsten Jahr auf der Cresini Ducati schlagen wird. Weil Alex Marquez, der kann schon was, ja. Er ist vielleicht nicht das Megatalent wie sein Bruder, aber es wird natürlich oft gesagt, ja, der ist halt der kleine Bruder, der kommt halt, der fährt halt deswegen, ja, weil er halt der kleine Bruder vom Marc ist. Aber der kann was, weil wenn du nichts kannst, dann wirst du nicht Moto3-Weltmeister, Moto2-Weltmeister, bist schon in der MotoGP am Podium gestanden. Und ich glaube, der Markenwechsel für ihn kommt zum absolut richtigen Zeitpunkt und er wird sicher einer der spannenden Geschichten im nächsten Jahr auf der Ducati sein, zu beobachten sein, wie er mit der Ducati zurechtkommt, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass der, ob er Rennen gewinnt, keine Ahnung, aber dass der auch wirklich im Spitzenfeld im nächsten Jahr in den Top 6 wirklich eine Rolle spielen kann.
Mhm. Honda auf jeden Fall am Ende mit Platz 5 und Platz 8 relativ gut bedient. Das war, glaube ich, ein richtig gutes Wochenende für die Honda. Marc Marquez auf Platz 5. Du hast ihn gerade eben schon erwähnt und da müssen wir natürlich auch noch so ein bisschen die Feel-Good-Story dieses Wochenendes dann abarbeiten, Gerald, auch wenn Suzuki an sich keine Feel-Good-Story in dieser Saison insgesamt ergibt, aber Danilo Petrucci war zurück. Er fuhr auf dem Motorrad von Juan Mir gestern, ist am Ende 20. geworden, Alex Rins auf der Suzuki auf Platz 12 gewesen. Es ist okay, es müssen nicht die Punkte sein und trotzdem fand ich das eine ziemlich coole Geschichte, dass Danilo Petrucci gestern zurück war.
Ja, so wie es da angefangen hat zu regnen, habe ich schon gesagt bei uns in der Redaktion, ja, wir sehen, dann wird der Petrucci gewinnen. Ja, aber das wäre die coolste Geschichte ever, weil wir wissen, er ist auch einer der fantastischen Regenfahrer. Aber gut, realistisch ist es natürlich nicht. Er ist mit der Suzuki noch nie in seinem Leben einen Meter im Regen gefahren. Also das ist natürlich nicht realistisch, dass er durchs Feld fährt. Aber wir wissen, er ist ein cooler Typ. Es ist echt eine schöne Geschichte, dass er hier wieder retour war. Wir können uns erinnern, Suzuki wollte ihn ja schon für Misano als Ersatz für Mir haben, aber da hat Petrucci abgesagt, weil da hat er noch in der Moto America um den Meistertitel gekämpft, hat am vergangenen Wochenende knapp verloren, ist Zweiter geworden in der Meisterschaft in Amerika und hat dann zugesagt, dass er nach Saisonende doch noch dieses Rennen hier mit Suzuki fahren kann. Er war eigentlich gut dabei, also er hat sich im Training von Tag zu Tag, von Freitag auf Samstag deutlich gesteigert und dann im Regen, er hat immer gesagt, hey, ich bin froh, ich bin nicht Letzter, ja, das ist das Coolste, was es gibt und er hat natürlich auch gesagt, der Regen hat ihm einerseits natürlich geholfen, weil Thailand, das ist körperlich eine der anstrengendsten Strecken im Kalender, wenn es im Trockenen gefahren wird, bei Sonnenschein, heiß, hohe Luftfeuchtigkeit, sehr anstrengend einfach für die Fahrer. Und er hat gesagt, naja, er ist jetzt auch nicht mehr im vollen Training, wie er es in den vergangenen Jahren war, weil du in der für das Superbike, das in der Moto America fährt, da brauchst du halt nicht dieses extreme Fitnesslevel wie in der MotoGP. Und er hat gesagt, der Regen hilft ihm natürlich etwas, weil da ist es körperlich nicht so anstrengend zu fahren. Und ja, ich finde es eine coole Geschichte, dass ihm Suzuki diese Chance gegeben hat. Er hat ein paar Fahrer hinter sich gelassen, hat sich respektabel aus der Affäre gezogen und ich glaube, das war einfach für alle Seiten eine coole Geschichte, ihn da wieder dabei zu haben.
Cal Crutchlow war dabei. Danilo Petrucci war dabei, fast wie in alten Tagen hier. Das MotoGP-Rennen hat am Ende Miguel Oliveira gewonnen vor Jack Miller und Francesco Bagnaia. In der Gesamtwertung führt Fabio Quartararo mit 2 Punkten vor Francesco Bagnaia. Aleix Espargaró mit 199 Punkten auf Platz 3. Enea Bastianini auf Platz 4 mit 180 Punkten. Da müssen wir nicht mehr darüber reden, ob er dann noch in den WM-Kampf eingreifen kann, obwohl Phillip Island kann ja auch noch für ganz viel wilden Kram dann sorgen. Wir müssen über eine Geschichte noch sprechen, die am Freitag rausgekommen ist, denn der MotoGP-Kalender ist für 2023 vorgestellt worden. Am 26. März geht die Saison in Portugal los und endet am 26. November in Spanien. Und dazwischen sind es insgesamt 21 Rennen. Gerald, 2 neue Rennen dazu, Katar nicht als Saisonauftakt. Ist ein bisschen was durcheinander gekommen hier.
Ja, der Kalender sieht ein bisschen anders aus, als wir es sagen wir, vor der Corona-Zeit gewohnt waren, weil da war ja in den vergangenen beiden Jahren auch etwas ziemlich konfus mit Doppelrennen und so weiter. Mit 21 Rennen der längste Kalender aller Zeiten. Also das wird extrem anstrengend werden für nicht nur die Fahrer, für die Teams und alle, die einfach mit der MotoGP zu tun haben. Speziell, wenn wir uns den Herbst ansehen, haben wir extrem viele Überseerennen in kurz hintereinander. Also das wird wirklich anstrengend werden für alle. Und ich glaube auch, wir haben ja nächstes Jahr auch die Sprintrennen am Samstag, wo auch WM-Punkte vergeben werden. Natürlich etwas weniger als fürs Hauptrennen. Und dadurch, dass wir dann so einen anstrengenden und langen Herbst haben, glaube ich, brauchen wir bis drei Rennen vor Schluss gar nicht über WM-Chancen oder so weiter reden, weil sich da einfach so viel drehen wird können. Fahrer können sich verletzen und wenn du so einen dichten Kalender hast, dann verpasst du dann vielleicht nicht nur ein Rennen, sondern gleich drei oder so. Also das wird eine harte Saison werden für alle Fahrer. Es sieht auch ein bisschen anders aus. Also erstens einmal, Katar ist nicht Saisonauftakt. Das hat den Hintergrund, dass ab nächsten Jahr auch wieder die Formel 1 dort gastieren wird. Und die bauen das Boxengebäude komplett um. Also das ist jetzt dann nicht mehr auf der rechten Seite der Stadtzielgerade, sondern auf der linken Seite. Und die Haupttribüne kommt auf die rechte Seite und dann wird hinten im Paddock-Bereich auch sehr viel umgebaut, hauptsächlich für die Formel 1. Und damit eben genug Zeit haben, das alles aufzubauen und umzubauen und so weiter und vielleicht auch mehr Tribünen aufzubauen, wurde das Rennen von der MotoGP eben in den Herbst geschoben. Die Formel 1 gastiert auch nächstes Jahr im Herbst dort. Also deswegen ist Katar nicht der klassische Saisonauftakt. Dann hast du es angesprochen. Wir haben zwei neue Rennen im Kalender. Das ist auf der einen Seite Kasachstan und auf der anderen Seite Indien. In Indien wird gefahren auf einer Rennstrecke, die wir von der Formel 1 schon kennen. Da sind die vor 10 Jahren mal drei Rennen gefahren. Alle übrigens von Max Verstappen und Red Bull gewonnen worden damals. Und die Formel 1 hat sich damals wieder verabschiedet, weil es gab da Probleme mit Zoll und Steuerrecht und so weiter. Und das konnte irgendwie nicht gelöst werden. Anscheinend hat es die MotoGP geschafft, das jetzt 10 Jahre später zu lösen, dass man dort fahren kann. Also wir kommen da zumindest mal auf eine Rennstrecke zurück, die wir aus der Formel 1 kennen. Und für Indien ist gut, dass es in den Kalender kommt. Großes Land, sehr großer Motorradmarkt, ich glaube einer der größten oder sogar der größte der Welt. Auch viele Motorradhersteller haben dort Fabriken, also dass dort die MotoGP fährt, das gehört dazu, das ist ein Motorradland, vor allem viele Roller und Kleinmotorräder, aber das ist absolut richtig. Kasachstan auf der anderen Seite, das ist eine komplett neue Rennstrecke. Ich habe mir die angeschaut auf Google Maps, auf den Satellitenbildern, kann sich jeder ansehen. Die ist also auch schon fertig gebaut, sieht relativ eng und winkelig aus. In der Umgebung ist eigentlich gar nichts. Kasachstan hat jetzt auch keine große Motorsport-Tradition, egal in welchem Bereich, ob Automobil oder Motorrad. Also im Fahrerlager war zu hören eigentlich, dass die Fahrer und die Teams sich sehr auf Indien freuen, aber hinter Kasachstan einfach ein großes Fragezeichen stellen. Aber okay, die Strecke steht mal im Kalender. Lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze dann sich in der Realität gestalten wird. Ein Rennen fehlt im Kalender. Es wurde ja jetzt seit Jahren immer wieder mit Finnland geplant und dann wurde es immer wieder abgesagt. Und es steht jetzt im Prinzip fest, dass die MotoGP nie in Finnland auf diesen Kimi-Ring fahren wird. Die Strecke wurde zwar gebaut, ist nicht ganz fertig. Da gab es im Sommer 2019 Testfahrten von den Testfahrern der verschiedenen Marken. Und dann hat es geheißen, man muss noch ein paar Änderungen vornehmen. Aber seither ist nichts geschehen mehr. Und dann wurde eben in der Vergangenheit wegen Corona abgesagt und so weiter, aber jetzt ist es endgültig aus. Also Finnland, dieses Finnland-Comeback ist geplatzt. Ich habe da auch mal gehört, dass der lokale Promoter dort irgendwie auch Insolvenz beantragt hat oder so. So genau weiß ich das nicht im Detail, aber da gab es viele Ungereimtheiten und die Dorner rechnet jetzt nicht nur mit Finnland, dafür haben wir eben mit Kasachstan und Indien zwei neue Rennen im Kalender. Und wie gesagt, der Herbst wird natürlich sehr, sehr intensiv, ja, mit Indien, dann nachher Japan, dann nachher Indonesien, dann Australien, dann Thailand, dann Malaysia, dann Katar, bevor wir Ende der Saison nach Valencia zurückkommen. Ende November Valencia zu fahren, halte ich auch für etwas fragwürdig, weil wir haben schon oft gehabt, dass wir Anfang, Mitte November dort sehr kühle Temperaturen hatten, Regen, wirklich grausliche Verhältnisse und das nach so einer langen Saison zum Ende als Saisonfinale. ist vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber Valencia hat im Vertrag stehen, dass sie immer das Saisonfinale sind. Müsste man vielleicht auch mal von Seiten der Dorna überdenken, ob es da nicht einen besseren Ort gäbe. Eventuell Portimao würde mir einfallen. Als letzten Satz zum Kalender, weil ich gesagt habe, eingangs, es wird sehr, sehr anstrengend. Wir haben insgesamt 3 Triple-Header, also gleich 3-mal 3 Rennen komplett hintereinander. Also das wird schon ein Mammutprogramm im nächsten Jahr werden.
Das wird es, und zwischendurch gibt es nur 2 oder 3 kleinere Pausen. Zwischen Frankreich und Italien sind 3 Wochen Pause. Dann nach dem Kasachstan Grand Prix sind 4 Wochen Pause und ansonsten wird eigentlich fast komplett durchgezogen. Alina, welche Rennen, auf welche Runden freust du dich am meisten, beziehungsweise welches ist dein Lieblingsstretch in diesem Kalender nächstes Jahr?
Ja, so eine Lieblingsrennstrecke kann ich jetzt noch nicht ganz ausmachen. Ich freue mich aber auf jeden Fall darauf, dass wir so viel hintereinander fahren. Ich mag das total gerne, weil ich manchmal dann so doof finde, wenn irgendwie dann ist das Rennen vorbei und ich bin total hyped, weil es ein total spannendes Rennen war, und dann so, oh, wir haben jetzt 3 Wochen Pause. Was mache ich in den 3 Wochen mit meinen Emotionen? Ich finde Indien auch super spannend. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bei Kasachstan war ich dann auch so ein bisschen so, okay, das hatte ich so irgendwie so nicht auf dem Schirm. Also irgendwie so auch dann durch die ganze Debatte mit Finnland und alles hatte ich Kasachstan auch irgendwie nie im Kopf gehabt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber auf Indien freue ich mich, glaube ich, von den neuen Strecken jetzt am meisten. Und sonst natürlich so klar so die altbekannten Favoriten. Ich fand Katar immer sehr, sehr cool. Ich mochte die Rennen in Katar immer sehr gerne. Oder halt auch Mugello, Misano fand ich immer total toll. Deswegen, ja. Ich bin sehr gespannt. Also sehr viele Rennen, das ist eigentlich, dass jeder Motorsportfan mit zufrieden.
Alina ist zufrieden mit dem Rennkalender. Gerald, 21 Wochenenden nächstes Jahr, das wird ein strammes Programm. Für die, die darüber berichten müssen.
Ja, es wird ein strammes Programm. Und ich frage mich manchmal, ob die Herangehensweise, den Kalender immer noch mehr Rennen aufzunehmen, wirklich der richtige Weg ist. Weil wir haben jetzt in der Formel 1 zum Beispiel nächstes Jahr 24 Rennen. Es wird schon über ein 25. Rennen in Kailam in Südafrika diskutiert. Also das wird immer länger und extremer. Und ich frage mich dann manchmal, ob es nicht vernünftiger wäre, auf der einen Seite ja, mehr Rennen, also mehr Länder und mehr Strecken in den Kalender aufzunehmen, aber die rotieren zu lassen. Und dass wir dann einen Kalender haben mit vielleicht nur 17, 18 Rennen, aber jedes Jahr andere Rennstrecken und andere Länder. Dann haben wir vielleicht einen Pool von 30 Ländern und 30 Rennstrecken und dann sieht der Kalender in jedem Jahr anders aus, weil wir nur 17, 18 Rennen fahren. Ja, weißt du, was ich meine vom Gedanken her?
Ja.
Weil dann hätten wir auf der einen Seite das, was die Promoter wollen, nämlich die MotoGP oder auch die Formel 1 in viel mehr Ländern, ja, wo sie auch aus kommerziellen Gründen natürlich hinwollen. Auf der anderen Seite hätten wir nicht einen so extrem aufgeblähten Kalender, sondern immer eine Abwechslung im Kalender, dass wir nicht in jedem Jahr auf den allen gleichen Strecken fahren, sondern dass da einfach Abwechslung reinkommt. Und ich fände das ehrlich gesagt als die spannendere Lösung, als immer den noch mehr Rennen und noch mehr Rennen in den Kalender aufzunehmen. Ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Rennen mal ein Jahr pausiert auf einer Rennstrecke und dann im nächsten Jahr kommt es wieder, dann sagt man, hey cool, ich freue mich jetzt richtig drauf, weil wir sind das letzte Mal vor 2 Jahren dort gewesen. Ja, das fände ich als spannenderen Zugang, ehrlich gesagt. Ja, aber dass weder die Formel 1 macht, noch die MotoGP macht. Es gibt natürlich, was wir noch ergänzen müssen zu dem jetzigen, also zum nächsten Kalender, Aragon fällt raus. Aber da wurde schon vor Jahren beschlossen, dass die Spanien-Rennen rotieren. Also es könnte dann durchaus sein, dass Aragon im Jahr drauf wieder reinkommt, dafür vielleicht Barcelona wegfällt oder so. Oder keine Ahnung, wie dann die Planungen sind. Ja, aber da hat man dieses Rotationsprinzip mal bei den Spanien-Rennen aufgegriffen. Klar, da gibt es so viele. Aber ich finde, man könnte dieses Rotationsprinzip sogar eben weiterdenken und den Kalender verkürzen, aber dafür einfach abwechslungsreichere Jahre zu haben.
Wir werden es sehen. 21 Rennen umfasst die MotoGP-Saison in der nächsten Saison und es fängt am 26. März in Portugal an und endet am 26. November in Valencia. 21 Rennen und wir werden alle Erdteile dann mal besucht haben am 22. Oktober, dann unter anderem auch wieder Phillip Island. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir auch über die Moto2 und die Moto3 noch sprechen, weil in der Moto2 gab es dann doch etwas ein Chaosrennen. Und wenn dann jetzt am Ende die Moto2-Fahrerwertung über einen halben Punkt entschieden wird, dann hat dieses Rennen dort gestern in Buriram doch noch was gebracht. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Augusto Fernandes führt mit 1,5 Punkten Vorsprung vor Ayogula. Aaron Canet ist schon relativ weit davon entfernt, aber gestern hat Tony Arbolino das Rennen gewonnen. Alina, das Rennen ist abgebrochen worden. Was ist bis dahin passiert?
Genau, auch in der Moto2 gab es einen Rennabbruch. Der Start wurde direkt zu Beginn verzögert und die Renndistanz auf 16 Runden gekürzt. Die Fahrer bauten sich selbst und ihre Motorräder in Regen um. Albert Arenas, Manuel González und Lorenzo de la Porta mussten dann aber aus der Boxengasse starten, weil sie es nicht geschafft haben, ihre Bikes rechtzeitig umzurüsten. Nach dem Start lag dann erstmal Landsmann Somtia Chandra in Führung, stürzte dann aber in Runde 2 mit Vorsprung. Der Regen wurde immer stärker und die Sicht der Fahrer wurde auch immer schlechter durch die ganze Gischt. Alonso Lopez führte dann vor Aaron Canet, Ayogura und Augusto Fernandes lagen derweil auf Platz 6 und 8. Philipp Salac übernahm dann in Runde 6 die Führung vor Aaron Canet. Tony Arbolino war aber da schon auf dem Vormarsch und fuhr die schnellste Runde, schloss dann relativ schnell auf die Spitze auf und überholte auch Salac. Anfang von Runde 9 erhob Philipp Salac dann die Hand und gab das Handzeichen, dass es nicht mehr geht im Regen. Die anderen Fahrer schlossen sich dann auch an und das Rennen wurde direkt abgebrochen. Dann wurde ganz lange diskutiert, ob man wieder anfängt. Man hat 2-3 Mal überlegt, die Boxengasse zu öffnen. War sie kurz geöffnet, dann wurde sie wieder geschlossen. Oder dann war kurz der Timer zum Öffnen. Da aber dann eben keine 2/3 der Renndistanz gefahren wurde, konnte keine volle Punktzahl vergeben werden. Und so wurde halbe Punktzahl vergeben. Tony Arbolino gewann deshalb vor Philipp Salac und Aaron Canet. Ayogura wurde 6. und Augusto Fernandes wurde 7. Marcel Schrötter holte den 15. Platz und damit einen halben Punkt.
War es die richtige Entscheidung, das Rennen abzubrechen, Alina?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Man hat ja dann schon so gemerkt, zwischendrin so, oh, es regnet immer stärker, es steht richtig Wasser auf den Geraden und die Gischt, die da hochfuhr, wenn man dann die Sicht auf die Gerade hatte, man hat die ersten 2 Fahrer gesehen, den Rest dahinter hast du eigentlich vielleicht noch ein bisschen Helm gesehen, aber es war einfach wirklich, wirklich gefährlich. Aber die Fahrer waren einfach sehr heiß da drauf. Also ich meine, Philipp Salac steht eher selten auf dem Podium, der hat den Sieg gewittert und die wollten einfach nicht abbrechen, weil sie dachten, das ist jetzt meine Chance. Und man hat eigentlich irgendwie nur darauf gewartet, dass jetzt ein Fahrer mal endlich die Hand hebt, weil von der Rennleitung halt nichts kam. Und als dann eben Salac als erster anfing und sagt, okay, es wird kritisch, dann haben direkt sich alle angeschlossen, haben direkt gesagt, ja. Und Tony Arbolino war dann auch direkt runter vom Gas und hat wild gestikuliert und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Da hat dann auch die Rennleitung zum Glück auch direkt reagiert. Man hat aber auch gemerkt, die Rennleitung hat, glaube ich, auch nur auf das Signal gewartet von den Fahrern.
Ja.
Um dann nicht ins Renngeschehen einzugreifen. Es war auf jeden Fall richtig, dass sie abgebrochen haben und ich denke, es war auch richtig, dass sie nicht wieder gestartet sind, weil es fing ja immer wieder an zu regnen. Man hatte mal 2-3 Minuten Ruhe, man dachte, okay, jetzt ist Ruhe, aber es stand noch so viel Wasser auf der Strecke und auch das Safety Car ist eigentlich sehr, sehr stark gerutscht und wenn das Safety Car schon stark rutscht, dann kannst du die Moto2 da eigentlich nicht drauf lassen.
Gerald, jetzt haben wir die Situation, dass Augusto Fernandes 1,5 Punkte Vorsprung hat vor Ayogula. Bitte, 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 bitte lass das nicht über einen halben Punkt entschieden werden, diese WM-Wertung.
Naja, kann passieren. Wir haben es in der Superbike-WM vor ein paar Jahren gehabt zwischen Max Biaggi und Tom Sykes. Wir haben es in der Formel 1 gehabt, das berühmte Finale zwischen Niki Lauda und Alain Prost vor 30 Jahren. Kann alles passieren. Ja. Aber es ist das Gute ist, wir haben es halt extrem schwierige Bedingungen gehabt und beide sind ins Ziel gekommen und direkt hintereinander. Also da war es jetzt nicht so, dass das einer am Podium steht und der andere einfach durch Pech oder irgendwie rausfliegt und dann eine komplette Nuller schreibt. Also da geht es einfach auf Augenhöhe einfach weiter.
Ja, Ayurula und Augusto Fernandes sind nach wie vor Kopf an Kopf. Dahinter Aaron Canet, Celestino Vietti, die werden nichts mehr mit der WM zu tun haben. Wir können gar nicht so richtig über das Rennen was sagen, oder? Weil es fand unter extrem schwierigen Bedingungen statt und am Ende können wir alle froh sein, dass da kein Fahrer in irgendeiner Weise schlimmer gestürzt ist oder so.
Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Was ich etwas bemerkenswert fand, war direkt vorm Start, weil es hat ja zuerst danach ausgesehen, dass wir mit Slicks dieses Rennen fahren und dann hat es kurz einen Moment, ein, zwei Minuten bevor die Aufwärmrunde beginnt, zu regnen begonnen und die Rennleitung hat halt das Startprozedere abgebrochen. Und dann hat man gesehen, dass einige Teams halt nicht wirklich vorbereitet waren, ja, weil es war halt bewölkt, es war für den Nachmittag Regen angesagt, ja. Und dann hast du gesehen, dass einige Teams Regenreifen in den Heizdecken dabei hatten und andere Teams mussten erst wieder nach hinten in die Boxen laufen, um die zu holen, womit natürlich Zeit vergeht, um die Motorräder für Regen umzurüsten. Also da waren einige Teams nicht ganz professionell aufgestellt, wie man das so von der Ferne beobachtet hat.
Die Moto2-Wertung führt am Ende erstmal wieder nach wie vor Augusto Fernandes an mit 238,5 Punkten. 237 Punkte hat Ayurgula, Aaron Canet 185 Punkte und Celestino Vietti 165 Punkte. Toni Arbolino gewinnt das Rennen, hat jetzt 150,5 Punkte. Und am Ende Filip Salac auf Platz 2. Gerald, ein paar Worte noch zu Filip Salac, weil den haben wir bislang in dieser Saison, über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, es war ein starkes Rennen und wie du sagst, man hat jetzt von ihm in diesem Jahr oft nicht so viel gesehen, außer wenn er gestürzt ist, was ja auch immer wieder vorgekommen ist. Und Regen ist oft die Chance für Außenseiter und er hat sie einfach genutzt, hatte dann halt Pech, ja, weil Arbolino hat ihn in der Zielkurve überholt und danach wird er abgebrochen. Ja. Also er war schon sehr nah dran an seinem ersten Sieg. Es wäre der erste Sieg für Tschechien gewesen seit Karel Abraham vor etwa 10 Jahren. Also wär in die Geschichtsbücher eingegangen auf jeden Fall. Und Tschechien hat ja die Rennstrecke nicht mehr, Brünn ist ja nicht mehr im Kalender. Schade, weil die Strecke ist wirklich eine wunderschöne Naturrennstrecke. Und die MotoGP ist in Tschechien sehr populär. Da ist es auch gut, dass trotz Verlust des Grand Prix wieder einer vorne mitmischt. Und ja, wie gesagt, Regen kann immer ein Tag für Außenseiter sein.
Und es war gestern ein Tag für Außenseiter und am Ende ist Filip Salac dann auf Platz 2 eingefahren, und hat 10 Punkte für die WM-Wertung geholt. Mehr müssen wir über das Rennen in der Moto2 überhaupt nicht wissen. In der Moto3 allerdings haben wir ja wahrscheinlich eine Vorentscheidung erlebt. Alina, Izan Guevara, kann er noch abgefangen werden? Theoretisch schon.
Ja, halt höchstens von Dennis Foggia. Sergio Garcia ist ja dann leider ausgefallen im Rennen und hat jetzt 56 Punkte Rückstand. Der wird da jetzt nicht mehr sonderlich viel reißen, außer Izan Guevara stürzt die nächsten 3 Rennen. Am Ende der ersten Runde ist halt Adrian Fernandes mit einem Highsider mitten im Pulk abgeflogen und Sergio Garcia hatte einfach gar keine Chance auszuweichen und wurde dann zu Boden gerissen. Zu dem Zeitpunkt lag Guevara ja schon auf P9 und Foggia führte. Da war halt klar, okay, Guevara kann mithalten in der Gruppe und konnte dann ja auch in der Verfolgergruppe mithalten und ist ja dann im Endeffekt auf Platz 5 gelandet. Für Garcia war das jetzt einfach Pech. Das kann man ja leider nicht anders sagen. Also er konnte ja nichts dafür. Und das wird für Garcia war es die Vorentscheidung für die WM. Foggia hat jetzt den 4. Sieg und ist jetzt WM-Zweiter. Der könnte vielleicht noch was reißen.
In der Moto3 führt Izan Guevara mit 265 Punkten vor Dennis Foggia mit 216 Punkten und Sergio Garcia mit 209 Punkten. Dennis Foggia hat das Rennen gewonnen vor Ayumu Sasaki und Ricardo Rossi am Ende. Gerald, wie siehst du die Chancen noch, dass Izan Guevara in irgendeiner Weise abgefangen werden kann hier?
Ich glaube nicht, dass er noch eingeholt wird. Rein theoretisch hat er in Phillip Island schon den ersten Matchball zum WM-Titel. Wird aber, glaube ich, schwierig werden, dass er es dort schon schafft. In Malaysia, Sepang ist, glaube ich, realistischer. Man darf aber auch nicht vergessen, dass für Guevara diese Rennstrecken alle Neuland sind. Der war zum ersten Mal in Motegi, der war zum ersten Mal in Thailand, jetzt zum ersten Mal geht es nach Australien und zum ersten Mal nach Malaysia. Also in Australien musst du halt sehr, sehr mutig sein, weil du diese schnellen Kurven hast, aber Guevara hat so viel Selbstvertrauen, wie er da in der Verfolgergruppe gekämpft hat. Ich meine, die Gegner, für die es praktisch um nichts mehr geht in der WM, die haben ihm auch ordentlich eingeschenkt, ja, und richtig attackiert. Also da hätte auch was passieren können, dass er rausfliegt. Aber er hat dagegen gehalten mit der breiten Brust, die er hat nach den starken Leistungen der vergangenen Wochenenden, und hat noch einen 5. Platz rausgeholt. Eine Ergänzung noch, Adrian Fernandez hat für diesen Crash da am Ende der ersten Runde eine Strafe bekommen und in Australien muss er zweimal die Long Lap fahren.
Da hat er so ein bisschen die Scenic Road vor sich, ne?
Ja, na klar. Die Rennkommissare haben gesagt, es war ein wiederholt aggressives Manöver in dieser Saison und deswegen kriegt er zweimal die Long Lap Penalty, ja, und von einer schnellen Strecke wie auf Phillip Island ist das natürlich nicht gut, weil wenn du da den Anschluss verlierst an die Spitzengruppe, kommst du da wahrscheinlich gar nicht mehr ran.
Ja. Dennis Foggia hat das Rennen gewonnen, hat allerdings nach wie vor jetzt noch 49 Punkte Rückstand auf Izan Guevara. Der ist so gut wie Weltmeister, können wir dann sagen. Wir wollen hier nichts jinxen, aber es könnte sein, dass wir nächstes Mal, wenn wir über das Rennen in Phillip Island sprechen, dann schon über den Weltmeister Izan Guevara sprechen und dann vielleicht das erste Weltmeisterschaftsrennen entschieden haben. Das war's mit der neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf Spotify und auf iTunes. Und ihr solltet auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben. Gerald, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, weil mit Phillip Island haben wir da echt einen Klassiker, den wir jetzt seit 3 Jahren nicht im Kalender hatten und das wird richtig cool, darauf freue ich mich schon.
Gerald freut sich seit einem Vierteljahr auf Phillip Island. Alina, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Starting Grid. Das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.